ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Jessica Wiener. Schwere Unwetter zogen am Sonntag über das Oderland. Gewitter und Starkregen vermischt mit Hagel. Allein in Beeskow fielen innerhalb weniger Stunden 71 Liter Regen auf den Quadratmeter. Im Oderbruch verhagelten die Gemüsegärten und zwischen Kagel und Eisenhüttenstadt gingen fast 1000 Blitze nieder. In Lichtenberg bei Frankfurt brannte ein Haus und ist nun nicht mehr bewohnbar. Ebenso wie die Häuser, die in der vergangenen Woche auch in Garz und bei Templin von Blitzen erwischt wurden. RBB24-Reporterin Sabine Zitschke hat deshalb recherchiert, ob mehr Blitzableiter nötig sind.
Blitz und Donner waren gestern Abend über dem Dörfchen Lichtenberg bei Frankfurt Oder 1. Ein heftiger Blitz schlug ein in das Dach eines Häuschens in der Sieversdorfer Straße, erzählt uns heute der Mieter des Hauses, Thorsten Kames.
Und ist dann wahrscheinlich über den Schornstein rein, nach unten wieder raus. Hat hier bei mehreren Anwohnern hier auch die elektrische Anlage teilweise in Mitleidenschaft gezogen. Ja, und das hat gar nicht lange gedauert. Dann ging es schon los. Gequalmt, bin rausgucken gegangen, wo es gequalmt hat. Und dann halt gleich gesagt, alles raus, brennt.
19.46 Uhr. Rückten die Feuerwehren aus und löschten den Brand. Das Haus ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Der Dachstuhl ist hin, die Decken sind Löschwasser durchtränkt. Einen äußeren Blitzschutz gab es nicht, aber den umgangssprachlichen Blitzableiter haben ohnehin die wenigsten, erzählt uns Matthias Schulze, Elektromeister aus Heidesee und Sachverständiger bei der Handwerkskammer.
Konkret ist es so, dass aber wirklich im sehr geringen Prozentteil Eigenheime das haben, weil eine äußere Blitzschutzanlage ist ja doch nochmal mit einer entsprechenden Kostensteigerung verbunden.
Denn so ein Blitzableiter kostet mehrere tausend Euro, muss dann aber auch ständig, zumindest die Erdung, gewartet werden. Bei Krankenhäusern, Pflegeheimen, Kindergärten und Schulen ist eine Blitzschutzanlage Pflicht, nicht aber für Einfamilienhäuser. Denn die statistische Chance, dass ein Blitz ins Haus einschlägt, ist gering, so sagt es auch Matthias Schulze.
Man kann es nicht verhindern, dass der Blitz einschlägt, sondern wenn er einschlägt, sollte er gezielt abgeleitet werden, um dann eventuelle Schadensvorkommnisse auch zu minimieren.
In Lichtenberg haben Thorsten Kames und seine Familie heute erst einmal das Nötigste noch aus dem Haus geholt und zwischengelagert. Wie es jetzt weitergeht?
Wir holen uns einen Wohnwagen her und dann müssen wir dann wieder von vorne anfangen. Dach runter, innen drin, ganzen Ausbau, gucken, wie wir das alles so hinkriegen dann.
Sagt Thorsten Kames aus Lichtenberg bei Frankfurt. Allein im Oderland sind in den vergangenen Tagen 3 Einfamilienhäuser nach Blitzeinschlag unbewohnbar geworden. 36 Grad, vielleicht wird es noch heißer in diesem Sommer wieder, nachdem der letzte schon der wärmste war, seit es Wetteraufzeichnungen gibt. Die Stadt Potsdam will aufklären, wie man sich vor Hitze schützt und wendet sich dabei besonders an Kinder und Kita-Erzieherinnen und Erzieher. Sommer, Sonne, Sonnenschutz heißt die jetzt vorgestellte Kampagne. RBB24-Reporterin Lisa Steger stellt sie vor.
Axel Werner, Chef des Experimentierzentrums Nano, lässt eine UV-Lampe über einen Teller voller Steine schweifen. Sie leuchten blau, grün und violett. UV-Licht macht Dinge sichtbar, die man sonst nicht sieht. Das will er den Kindern erklären. UV-Licht kann aber auch schaden. Das, so Werner, verstehen auch schon Kita-Kinder.
Warum trägt mir Mama Sonnencreme auf? Das muss ja irgendeine Bedeutung haben. Warum soll ich eine Sonnenbrille tragen? Aha, damit die Augen sich nicht entzünden vom UV-Licht. Und hier sagen wir ihnen eben, warum, wieso, wo es herkommt. Das ist nicht nur, weil Mama das sagt, setze ich jetzt die Sonnenbrille auf, sondern dann jucken die Augen nicht.
Für diesen Workshop im Nano haben Kitas und Schulen schon rund 400 Kinder angemeldet. Es gibt zudem einen Comic mit Ausmalbildern und Tipps, wie man sich vor Hitze schützen kann, sagt die Potsdamer Amtsärztin Christina Böhm.
Tatsächlich gab es die Sommer schon immer, aber die Hitzeentwicklung als solche und auch die Intensität der Sonne ist eine ganz andere geworden. Das heißt, wir haben mehr Sonnenstunden, wir haben mehr UV-Belastung, sodass auch die Belastung für die Kinder und Jugendlichen und auch alle anderen vulnerablen Gruppen entsprechend höher geworden ist.
Die Amtsärztin möchte auch Erzieherinnen fortbilden und hat alle Potsdamer Kitas und etliche Schulen angeschrieben. Viele Erwachsene wissen zum Beispiel nicht, wie viel ein Kind trinken sollte, sagte Böhm.
Das wird nach Körpergewicht berechnet und bei einem 7-jährigen Kind durchschnittliches Gewicht gehen wir von 1,5 Liter aus, die getrunken werden müssen. Im Normalbetrieb, wenn Sport oder andere Aktivitäten dazukommen, sollte noch deutlich mehr getrunken werden.
Sport im Sommer und draußen, das ist weiter möglich, nur eben nicht mittags. In Schulen kann auch die 0. Stunde, Sport um 7 Uhr früh, eine Lösung sein, so Böhm.
Weil zu diesem Zeitpunkt die Sonne noch nicht so hoch steht und die Temperaturen in der Luft einfach auch noch nicht so hoch sind und der Körper ist natürlich ausgeruht. Und dann kann Sport zu dieser Tageszeit auf jeden Fall sinnvoll sein, ja.
sagt die Potsdamer Amtsärztin Christina Böhm. Über die Kampagne Sommersonne Sonnenschutz berichtete rbb24-Reporterin Lisa Steger. Im Berliner Mauerpark ist am Wochenende eine Pappel umgestürzt. Der 15 Meter hohe Baum fiel in eine Gruppe Jugendlicher. Drei wurden verletzt. rbb24-Reporterin Lisa Splanemann wollte wissen, wie kann das passieren, dass so ein Baum einfach umfällt?
Ein Bauzaun wurde weiträumig auf der Grünfläche rund um den umgestürzten Baum aufgestellt. Auch Bäume rundherum sind eingezäunt. Ein Absperrband ist zusätzlich gespannt. Die Pappel liegt auf der Grasfläche. Der Baum wurde bereits in einige Einzelteile zersägt. Abgesägte große Äste liegen daneben. Die Zitterpappel ist am Sonntagnachmittag in der Nähe des Mauerpark-Flohmarktes umgestürzt. Drei Personen wurden dabei verletzt. In der Nähe befindet sich auch das Restaurant Mauersegler. Marie arbeitet dort und hat beobachtet, was seit Montagmorgen passiert ist.
Da wurde das Flatterband dann langsam durch echte Zäune ersetzt, die aufgebaut wurden. Es stehen sehr viele Leute rum, die beratschlagen, wie man vorgeht. Der Baum wurde zu Teilen schon ein bisschen zerlegt.
Der genaue Unfallhergang werde derzeit untersucht, wozu eine externe Begutachtung eingeholt werde, so das Bezirksamt Pankow. Berliner Bäume werden regelmäßig kontrolliert, erklärt Dirk Ehlert, Wildtier- und Stadtnaturreferent der Senatsumweltverwaltung.
Alle Bäume, die im öffentlichen Straßenland stehen, müssen regelmäßig auf ihre Standsicherheit kontrolliert werden. Es gibt dafür ein einheitliches System europaweit, was einheitlich auch angewandt wird, wo man nach den augenscheinlichen Merkmalen eines Baumes jeden Baum regelmäßig kontrolliert.
So schreibt etwa das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg, etwa 42.000 Bäume würden im Bezirk mindestens einmal im Jahr auf ihre Verkehrssicherheit kontrolliert. In Berlin gäbe es insgesamt schätzungsweise weit über 1 Million Bäume, so Dirk Ehlert, Wildtier- und Stadtnaturreferent der Senatsumweltverwaltung. Werden Auffälligkeiten festgestellt, wird mehr kontrolliert bzw. direkt gehandelt. Schäden würden beispielsweise entfernt. Zum Vorfall im Mauerpark sagt das Bezirksamt Pankow, die Untersuchungen zum Unfallhergang hätten begonnen.
rbb24-Reporterin Lisa Splanemann war im Berliner Mauerpark, in dem am Sonntag eine 15 Meter hohe Pappel umgestürzt ist. Der Senat will Berlins Einkaufsstraßen und Zentren stärken. Sie sollen attraktiver werden. Der Onlinehandel verdrängt ja einige Kaufhäuser. Zuletzt bestätigte sich das Galeria Gastadt Kaufhof, 4 Warenhäuser in Berlin und Brandenburg schließen wird. Aber auch andere Betonklötze scheinen aus der Zeit gefallen zu sein. Neue Geschäftsmodelle werden für sie gesucht. Berlin plant unter anderem ein Gesetz, das mehr Zusammenarbeit zwischen den Einzelhändlern fördert. rbb24-Reporter Sebastian Schöbel.
Dass das Aus eines großen Warenhauses nicht das Ende sein muss, beweist das Kalle Neukölln. Wo einst Sinleffers zur Schnäppchenjagd lud, bis die Pleite kam, entsteht nun Platz für Kunst, Gastronomie, Coworking, Büros und eine große öffentliche Dachterrasse.
Wir verbinden das, was der Markt nachfragt, also eigentlich Veranstaltungsflächen statt Büroflächen mit einer Büronutzung, mit den ja leerstehenden Kaufhäusern, die da überall jetzt immer mehr leider rumliegen werden, und versuchen dort mal ein ganz neues Konzept aufzubauen.
So Investor Hans Stier. Genau solche kreativen Lösungen wünscht sich Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey auch an anderen Orten in Berlin. Dort, wo der Einzelhandel und große Warenhäuser gerade Schwierigkeiten haben. 80 solcher Zentren hat Berlin, 12 sollen jetzt besondere Aufmerksamkeit bekommen, 1 pro Bezirk. Darauf haben sich Senat und Bezirke nun geeinigt.
Und es ist ganz deutlich, dass natürlich gerade dort, wo wir bisher die großen Warenhäuser haben, wo die Galeria Karstadt Kaufhof-Standorte vor großen Veränderungen stehen, dass dort eben auch die Entwicklungsnotwendigkeiten, der Handlungsdruck ganz besonders groß ist.
Kein Wunder also, dass die Spandauer Altstadt, der Tempelhofer Damm und das Ringcenter in Lichtenberg zu den 12 Zentren mit Priorität gehören. Orte, an denen Galeria-Kaufhäuser von der Schließung bedroht sind. Wobei es zumindest für einen Standort leichte Hoffnung gibt.
Ja, wir sind noch dabei zu klären, ob man es schafft, einen Standort von der Schließliste wieder runterzuholen. Das wird sich in den nächsten Tagen sicherlich etwas mehr verklaren.
Zuletzt war schon bekannt geworden, dass es sich dabei um das Warenhaus in Spandau handelt. Details wollte Giffey allerdings nicht nennen. Aber auch bei den anderen Zentren gibt es Nachholbedarf. Die Schlossstraße in Steglitz-Zehlendorf zum Beispiel oder das Parkcenter in Treptow oder die Helle Mitte in Marzahn-Hellersdorf. 30 Maßnahmen sollen jetzt für diese Standorte näher geprüft werden. Von neuen Grünflächen über Ladesäulen für E-Fahrzeuge bis zu kleinen Depots für Lieferdienste. Und vor allem die sogenannten Business Improvement Districts, lokale Bündnisse von Geschäftstreibenden und Immobilienbesitzern, die sich zusammentun und aus eigener Tasche in ihre Einkaufszentren investieren. Vorbild Berlins aktuell einziger Business Improvement District, die City West. Bereits am Dienstag will der Senat die entsprechende Gesetzesgrundlage nochmal nachbessern, so Stadtentwicklungssenator Christian Gäbler.
Damit dann wirklich vor Ort Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer sich an den Standorten engagieren können mit privaten Mitteln, aber eben auch ohne Mitnahmeeffekt. Das heißt, es können auch Leute verpflichtet werden, sich dort mit einzubringen.
Warenhäuser für Gesellschaften, wie es vor allem die Linken immer wieder fordern, will der schwarz-rote Senat aber auch weiterhin nicht, so Giffey. Man setze stattdessen auf Lösungen in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft. Und auch neues Geld soll nicht ausgegeben werden, sagt die SPD-Senatorin. Die notwendigen Fördermittel, mehr als 500 Millionen Euro in diesem und im kommenden Jahr, seien bereits im Haushalt eingeplant.
Sebastian Schöbel informierte.
Aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte.
Mitten in Berlin, in Friedrichshain nahe Ostbahnhof, da eröffnet sich hinter den nüchternen weißen Wänden eines riesigen Hallenkomplexes eine fantastische Welt mit riesigen Landschaften aus Holz und Styropor, Baumattrappen, vergoldeten Möbelstücken, prachtvollen Kostümen und Schuhen in allen Größen und Farben. Hier sitzt der Bühnenservice Berlin. Hier entstehen die Bühnenbilder und Kostüme für alle großen Häuser der Stadt. Kostümplastikerin Franziska Scholz zum Beispiel, die hat gerade eine überdimensionale Mao-Bibel gebaut, ein Kostüm für die Oper Nixon in China, die Ende Juni an der Deutschen Oper-Premiere feiert. Zwei Sänger werden dann in diese Mao-Bibel schlüpfen und daraus Arien singen.
Also hier hinten ist so ein versteckter Eingang und hier kann man quasi die Arme rechts und links rausstecken und hier kann man so den Kopf rausstecken.
Die Oper Nixon in China ist eine von 5 Neuproduktionen, die jedes Jahr im Bühnenservice Berlin entstehen. Daneben werden viele laufende Produktionen weiter betreut. Der Bühnenservice Berlin ist der größte Theaterdienstleister in ganz Deutschland. Auf 25.000 Quadratmetern malen, nähen und werkeln hier rund 200 Menschen. Sie schaffen die Bühnenwelten für die Deutsche Oper, die Komische Oper, die Staatsoper, das Staatsballett und das Deutsche Theater. Lasse Malicke zum Beispiel, der arbeitet gerade an einem 18 Meter langen Erdwall aus Styropor für die Oper La Fiamma. Ende September ist Premiere, ebenfalls an der Deutschen Oper. Lasse Malicki, der liebt vor allem die Abwechslung an seiner Arbeit.
Das ist eigentlich das Schönste, dass man zur Arbeit kommt und nie genau weiß, was passiert heute oder was steht jetzt an. Ist man jetzt Florist zum Beispiel, wir haben jetzt ein Stück, da sollten ursprünglich 6000 Blüten sein. Dann ist man für ein paar Wochen Florist und muss sich um Blumen kümmern und läuft dann auch durch die Gegend und sieht überall auf einmal Blumen. Ich sehe jetzt überall erstmal in der nächsten Zeit kleine Erdhügel. Das gehört so ein bisschen dazu. Aber das ist das Schöne daran, finde ich.
Während andere Betriebe händeringend Nachwuchs suchen, sind die 30 Lehrstellen hier übrigens äußerst begehrt, sagt Rolf Suhl, der Geschäftsführer des Bühnenservice Berlin.
Insbesondere das Tischlerhandwerk, aber auch die Bühnenplastiker und Bühnenmaler sind sehr gefragt, die Ausbildungsplätze, weil wir auch eine erstklassige Ausbildung bieten. Also die Absolventen, die hier den Beruf gelernt haben, die können in der Welt des Theaters oder der Oper oder auch im Bereich von Film und Fernsehen doch etwas werden.
Die meisten Azubis, so macht es zumindest den Anschein, wollen aber eigentlich gerne erstmal hier bleiben, in dieser fantastischen und kreativen Welt hinter den schlichten weißen Mauern mitten in Berlin.
Mehr davon gibt's auch im Fernsehen. Der Tag, montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Jessica Wiener.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit dem Neuesten aus Ihrer Region. Übrigens, für noch mehr News und Hintergründe hören Sie doch mal rein in unseren Podcast News Junkies. Ein Tag, ein großes Thema. Montag bis Freitag, auch in der ARD Audiothek.